Hi, hier ist Julian und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei dem Energy Star Talk mit Wister MC, unfassbar talentierter Typ. Er kam alleine an, hatte Bock auf das Interview. Am Ende haben wir uns so ein bisschen gestritten, als es um Bücher ging. Aber ich finde, das ist ein sehr schönes Interview geworden. Ganz viel Spaß mit Wister MC.
Der Energy Star Talk. Eure Stars im Interview.
Hoffentlich ist es nicht der Anfang, okay, ja. Erst mal gehen, ne?
Wister MC ist heute bei uns. Wir freuen uns sehr. Ich wünschte immer schon, dass unser Vorgespräch auf Kamera gewesen wäre. Mhm. Denn du hast gerade über deinen Recording-Prozess gesprochen. Ja. Dass sich das durch die Corona-Zeit ein bisschen verändert hat. Und das ist total spannend, weil eigentlich so, wo du auf die Bildfläche gekommen bist, war ja so 2020.
Genau. Ja.
Das war ja Peak-Corona-Zeit. Yeah. Und da frage ich mich immer, wie das so bei Künstlerinnen und Künstlern war. Gibt es ja einige, The Kid Laroi und so, die wirklich in der Corona-Zeit berühmt wurden, richtig berühmt, und dann sind sie aufgetreten vor auf einmal Tausenden von Menschen. Das heißt, diese Ochsentour hattest du ja nicht. Wie war das?
Boah, erstmal danke, dass ich hier sein darf. Sehr angenehm mit den Kissen. Ich meine, es ist nicht immer so gemütlich. Aber ja, für mich war es komisch, weil es war so einer der größten Momente zu dem Zeitpunkt in meinem Leben mit 4 Minute 2020 und dann zwei Monate später direkt einen Plattenvertrag mit dem Label in L.A. unterschrieben, auch über Zoom. Ich habe die erst ein Jahr später kennengelernt. Und deshalb war es so komisch, weil normalerweise, du hast einen Song, dann gehst du auf Festivals oder spielst Shows und bist halt draußen und siehst halt so den Effekt deines Songs. Und ich habe es für ein gutes Jahr, irgendwie anderthalb Jahre nicht gespürt. Und das war komisch, so isoliert zu sein von was der Song gemacht hat in der Welt. So. Ja.
Und wie war das dann aufzutreten? Also, weil man weiß, digital funktioniert man. Es gibt Instagram, es gibt TikTok, da performt man brutal.
Ja.
Ist ja Stichwort Erwartungsmanagement. Mhm. Dann zum ersten Mal wirklich sich auch beweisen zu können, ich kann das schon auch live.
Ja, boah, also mich hat es immer noch gewundert, also was heißt gewundert, positiv überrascht, dass als ich in Amerika auch ein, zwei Support-Tours Touren gespielt habe, wie viele Leute in Amerika 4 Minute zum Beispiel kannten, weil das war halt auch wegen Corona, weil ich ja auch nicht spielen konnte, direkt danach war, glaube ich, der Song wurde gestreamt, aber da war halt keine Connection zum Artist, weil ich war einfach nicht draußen, ich war nicht outside, und da konnten Leute nicht die Connection machen, so. Und ich habe live, also bevor ich irgendeinen erfolgreichen Song hatte, war ich schon immer der krasseste Live-Performer. Also davor hatte ich noch nie Angst.
Geile Headliner. Du hast eh eine unglaublich spannende Biografie. Ich schätze mal, dass du in jedem Interview darauf angesprochen wirst.
Ja, immer wieder gerne.
Also Südafrika geboren, dann 2001 nach Lüneburg gekommen. Und dann, und das finde ich einen bold Move, 2017 nach Toronto gezogen.
Ja.
Wegen der Musik.
Ja, also heimlich noch zu dem Zeitpunkt. Ich habe nicht gesagt, ey Leute, ich mache jetzt Musik in Kanada, weil Deutschland ist mir, nee. Das war, eigentlich hat ein 2-Monate-Plan angefangen. Ich habe wirklich auch ein Backpack, also alles in meinem Backpack getan. Und dann wurden aus den 2 Monaten 6 Monate, bin ich zurück nach Deutschland, habe mir ein Visum geholt und waren 4 Jahre letztendlich da.
Und warum Toronto?
Es war mehrere Gedanken. Einmal war es, ich muss die Welt bereisen nach der Schule, weil zwei meiner besten Freunde zu der Zeit auch, die waren nach dem Abi waren im Ausland, die sind wiedergekommen, waren so, holy, musst du machen, so, okay, ja. Mhm. Und dann habe ich Toronto einfach genommen, weil da war ein billiger Flug für 450 Euro hin und zurück, wirklich ungelogen. Und ich hatte halt ein bisschen googelt und da gibt eine Musikszene und so, und dann habe ich mich letztendlich dort in die Musikszene, also in die Open-Mic-Szene erst recht dort verliebt, weil du konntest halt einfach andauernd performen und da war so viel los, deshalb Toronto. Und wegen Englisch, ich habe schon immer englische Musik gemacht. Und wenn ich jetzt in Lüneburg vor besoffenen Kids gefreestylt habe, fanden die es zwar cool, aber die konnten mir kein gutes Feedback geben, ob ich jetzt wirklich damit Geld machen kann oder nicht, weil die betrunken sind und deutsch sind.
Ja, man sagt aber auch, dass Lüneburger eigentlich das deutsche Toronto ist.
Ja, das, wie man so sagt. Ne?
Ja, ist ein bekannter Spruch eigentlich. Als ich so deine Musik zum ersten Mal gehört habe, dann war ich nicht sicher, ob ich richtig liege. Mhm. Ich dachte so, okay, da ist Frank Ocean dabei, da ist Drake dabei, vielleicht sogar, ich weiß nicht, ob es das noch zu früh war, so ein bisschen der Kid Laroi. Das ist natürlich als Außen, was man von außen hört.
Mhm.
Jetzt kannst du mal sagen, ob ich da wenigstens einen Treffer gelandet habe oder was so ein bisschen deine Inspiration war, das heißt, oder was du so als junger MC.
Ja, als junger MC, also ich würde sagen, Frank Ocean ist am nächsten. Da habe ich auf jeden Fall auf ein paar so Frank Ocean-Type-Beats erst recht ganz am Anfang 2015, 2016 viel drauf gemacht, fand ich immer spannend. Aber sonst waren definitiv meine Goats, als ich 16, 17 war, so J. Cole, Kendrick Lamar. Und dann halt noch so diese coolen, damals vielleicht mehr als heutzutage, aber so Macho-Rapper wie Lil Wayne und Tiger und Kid Ink. So Party, weißt du, ich meine? Ja. Also wir haben die Autos, wir haben die Frauen, wir haben das Geld, weißt du?
Turn Up, ja.
Turn Up. Dadurch bin ich auch tatsächlich zum Rappen gekommen. Ich habe Hookah, kennst du Hookah von Young Thug und Tiger? Prepare me to Hookah. Ich kann es jetzt nicht singen, aber ich hatte einen Job, als ich für die Apotheke gearbeitet habe. Ich habe Drogen verteilt, Medizin an ja. Also, ne, Leute, ältere Menschen, die jetzt nicht aus dem Haus gehen konnten. Nee, aber legal. Und da habe ich immer mit einem Kopfhörer auf, bin ich Fahrrad gefahren, habe Lieder mitgerappt. So. Und habe ich Hookah irgendwie so oft mitgerappt, dass ich irgendwann so aus dem Kopf einfach so rappen konnte. Da dachte ich, wenn ich es nachrappen kann, das ist ja der Beweis, dass ich rappen kann. Das ist ja nur, weil jemand anderes geschrieben hat. Aber ich muss ja eigentlich mir nur beibringen zu schreiben und dann kann ich mich selbst nachrappen. Und hab's da so, ja, durch Reverse Psychology dann angefangen und mich ermutigt, ja.
Schön. Und dann eben der Step nach Toronto. Und wann war es so zum ersten Mal, dass du wirklich ja weltweiten Erfolg hast? Du hast brutale Airplay-Charts und brutale Spotify-Abrufdaten. Mhm. Hast du aber wirklich auch gemerkt, dass, oh, hier ändert sich mein Leben gerade. Also von dem Typen, der schauen musste, dass er für 450 Euro nach Toronto und zurückkommt, ja, bis hin zu, okay, jetzt hat sich wirklich was geändert.
Ich glaube, es gab mehrere Momente. Also es gab einen großen Moment 2019, erste Playlist-Platzierung auf Spotify. Hatte ich irgendwie 100.000 Streams innerhalb der ersten Woche oder so. Das war crazy. Und dann innerhalb von ein paar Wochen hatte ich 100.000 monatliche Zuhörer. Und dann hatten sich halt Labels gemeldet und so. Und da war so ein Gefühl von so, wow. Weil davor hatte ich, glaube ich, 15.000 monatlich. Und von 15.000 zu 100.000 ist halt, ich kann es nicht in Prozenten sagen, weil ich nicht so gut in Mathe bin.
Schon aber viel auf alle Fälle.
Genau, ja, ja. Das war ein Schnittpunkt, so, wo ich dachte, okay, es geht in die richtige Richtung. Aber dann 2020, als dann 4 Minute abgegangen ist, war und ich tatsächlich das Geld gesehen habe und gerochen habe und angefasst habe, also, okay, das wird einiges ändern. Ja.
Jetzt ändert sich auch einiges dahingehend, dass du mit Musikerinnen und Musikern zusammenkommst, die du früher vielleicht nur gehört hast. Ich habe gestern als braver Journalist, der ich ja nun mal einer bin, deine Insta-Story angeschaut und da warst du mit den Jungs von Ricky Chance zusammen. Yeah. Was können wir denn da erwarten?
Boah, keine Ahnung. Hoffentlich gute Songs. Also wir hatten mal eine Session vor, boah, ich glaube 4 Jahren. Das war das erste Mal, dass wir uns wieder gesehen haben. Aber hat richtig viel Spaß gemacht und ich liebe die, also ich bin einfach riesen Fan von so vielen von deren Songs.
Und man muss auch wirklich sagen, euch verbindet ja auch viel. Ne? Also wenn Lüneburg das deutsche Toronto ist, dann ist Kassel das deutsche, keine Ahnung, Seattle. Ja, ja. Also euch verbindet ja wirklich, dass ihr so Selfmade-Typen seid. Ja. Die waren damals 18, 19 im Kinderzimmer im Abitur Stolen Dance aufgenommen. Mhm. Weltet, unfassbar. Auch wirklich die Version, die sie damals aufgenommen haben. Da ist nichts mehr gemastert worden. Mhm. Das war der Hit. Mhm. Bei dir ähnlich. Zieht sich dann sowas magisch an oder bekommt ihr die Verbindung?
Die Verbindung kam, boah, vor 4 Jahren, weiß gar nicht, es war irgendwas durch Management, also ich wollte irgendwie eine Session mit denen und mein Manager zu der Zeit kannte deren und dann hatten wir eine Session, aber wie gesagt, ist auch interessant, so, weil zum Beispiel nach der Session gestern hatte ich ein Gefühl, wo, ah, ich glaube, ich werde die Jungs häufiger sehen, einfach weil es Spaß gemacht hat, man hat so connected. Vor 4 Jahren war es auch cool, aber da war es so, da waren die noch so weit oben und ich habe mich jedenfalls mental noch so unten gesehen. Das macht schon einen Unterschied, einfach wie man sich fühlt, weil es sich einfach viel mehr jetzt nach Augenhöhe anfühlt. Mhm. Und nicht wegen den Zahlen, ich würde eher sagen wegen Erfahrung, wie lange man das macht und so. Und ja, aber ich sehe auf jeden Fall eine Correlation. Ich meine, keine Ahnung, ist für mich die coolste Band, sag ich mal, die englischsprachig macht aus Deutschland so.
Ja. Ja. Jetzt ist es so, du hast gerade Management angesprochen, du bist im selben Label wie Zartmann, oder?
Nee, also
habe ich eine falsche Info?
Ich habe Show Me Love und Take My Mind habe ich mit Bamboo gemacht, aber ja. Ich bin nicht bei denen gesigned.
Okay.
Also bei gesigned zu sein heißt, dass du mehrere Alben mit einem Label machst so und ich habe keinen, also außerhalb dieser 2 Songs habe ich nichts Langjähriges unterschrieben.
Asche über mein Haupt. Aber
ja, alles gut. Kann man ja nicht, also, ne, ja, ja. Was man im Internet sieht, ne, ja.
Aber jedenfalls wollte ich fragen, du bist ja nominiert, auch deutsche Newcomer beim NRG Music Award, mit Mark Atlas, jener ernannter Zartmann und Levin Geiger. Ist das etwas, das du auch bewusst noch mitbekommst, so was in Deutschland gerade abgeht, oder ist dein Fokus eher auf anderen Märkten gerade?
Mein Fokus ist überall. Ich würde sagen, auf jeden Fall bekomme ich viel mit, was in Deutschland passiert, auch weil ich hier wohne. Ich wohne in Berlin Und es freut mich, also für mich ist es so, das macht so mein Herz warm. So Liebe und Support aus Deutschland, weil das ist so die Heimat, wo ich aufgewachsen bin. Und ja, aber nichtsdestotrotz zu dem Zartmann-Kommentar und dem Label. Ich bin ein Riesenfan von Zartmann und ich bin ein Riesenfan von der Kooperation, die ich mit dem Label hatte, auf jeden Fall für die Songs. Ja.
Wie träumst du eigentlich?
Wie ich träume? Also in der Nacht?
Ja, also auf der Sprache.
Wie meinst du?
Also Deutsch oder Englisch?
Ich träume gar nicht, weil ich kiff. Ich hatte meinen letzten Traum vor einer Woche. Ich habe ganz selten, ich habe vielleicht so 5 oder 6 Träume pro Jahr. Ich hatte letztens einen Traum und da war eine Schießerei am Flughafen und meine Freundin wollte nicht zum Uber kommen, weil sie noch rauchen wollte. Und die hat noch nie in ihrem Leben eine Kippe geraucht. Das war so komisch. Und dann bin ich aufgewacht, hab ihr gesagt, ey, du hast eine Kippe geraucht und du wolltest nicht in Uber steigen, obwohl die Schießerei am Flughafen war. Also wenn die Träume kommen, dann sind sie verrückt.
Ich kiff gar nicht und ich habe immer die gleichen wiederkehrenden Träume.
Es ist Deutsch oder Englisch?
Deutsch.
Okay.
Das ist wer weiß. Schrecklich, ja. Deshalb sei froh, dass du nicht träumst. Manchmal mache ich schweißgebadet auf und kann nicht mehr unterscheiden zwischen Realität. Ich habe noch ein paar allgemeine Fragen.
Ja.
Es weihnachtet sehr. Mhm. Wie verbringst du Weihnachten?
Unterschiedlich. Eigentlich sehr gerne in Kapstadt, da wo mein Vater wohnt und wo ich geboren bin. Mal sehen, wie es dieses Jahr aussieht, weil andauernd Sachen im Kalender on hold stehen für einige Sachen und deshalb weiß ich noch nicht. Vielleicht in Deutschland, vielleicht in Kapstadt, ja.
Man sagt immer, never meet your heroes oder your idols.
Mhm.
Etwas, was ich nicht bestätigen kann?
Mhm. Sag.
Ach, ich habe zum Beispiel so ein paar, ich habe meinen Abend mit Klaas Häufer Umlauf verbracht, völlig random, haben wir eine Negroni getrunken, das ist immer der Typ war, warum ich das mache, was ich jetzt irgendwie mache, genau, also MTV Home, als er damals war, und über Micky Beißenherz haben wir dann gemeinsam, sag mal, zu dritten Abend verbracht, und das war, werde ich nie vergessen, das war ganz toll? Das war so mein größter Kindheitsheld, und das habe ich ganz in meinem Herzen, werde ich immer aufbewahren, aber es gibt auch manche Beispiele, wo Leute sagen, boah, ich war so ein Riesenfan, hab den getroffen, hätte ich niemals machen sollen. Hast du auch solche Erfahrungen?
Ja, 100%.
Name-Dropping,
direkt,
jetzt.
Ja, direkt, ja, sofort. Also das erste Mal, als ich in L.A. war, wie gesagt, war bei dem L.A.-Label und 2021 gehe ich dann nach L.A. und dann Dominik Feig, das ist mein Guy. Kennst du?
Mhm.
3 nights at the motel on the street. Ja, there you go. So, ne? Riesenfan von ihm, hat eine Riesenepoche in meiner Musik so bestimmt und inspiriert. Und dann gehe ich zu dieser einen Party und dann eine Freundin hat geschrieben, Dominik Feig kommt gleich zur Party. Ich wollte gerade gehen. Sie so, nee, warte mal, komm. Und dann tue ich so cool, so als wäre ich bei Party. Und dann sehe ich ihn in der Küche und so, spreche ich natürlich an. Und das Verrückte war, er kannte mich sogar. Also er kannte mich als Künstler. Und das hat so ein bisschen so mein Mind geblowt, dass so, wow, du weißt gar nicht, wer von dir weiß oder von deiner Musik. Und das war krass, dann bin ich weggegangen und dachte, ja, frag ihn nach seiner Nummer. Habe ich seine Nummer gefragt, cool, easy, hat Nummer ausgetauscht. Am nächsten Tag noch geschrieben, hey, cool zu Dingsen, getroffen zu haben. Er hat zurückgeschrieben und danach, als ich dann über Musik geschrieben habe, hat er mich geghostet. Yeah.
Aber vielleicht, weil er sich halt oft irgendwie ausgenutzt fühlt, weißt du?
Und guck mal, ich habe riesen Empathie für Künstler. Erstens weiß ich, Künstler sind komplett kaputt und verrückt sowieso. Deshalb würde ich niemandem so zutrauen, dass sie so, weißt du, einfach entspannt sind und so, whatever. Und meine Liebe für die Musik ändert sich nicht wegen sowas, weißt du, ich meine. Es war enttäuschend, weil so, oh, ich würde so gerne mit dem Kaffee trinken und dem Fragen stellen und so, weißt du, ich meine.
Ja, aber enttäuschte Liebe ist immer die schmerzhafteste.
Und die schönste.
Ja. Da entsteht die größte Kunst eigentlich.
Deshalb, Dominik Feig, bis aufs nächste Kaffee trinken dann.
Er hört ja auch täglich, wir wissen, meine Sendung.
Yeah.
Deshalb
yeah, yeah, ja, genau, ja, genau.
Dominik
ja.
Und ich sind ja eigentlich auch so.
Yeah.
Dann letzte Frage, die da andockt. Welches Klischee eines Musikstars stimmt zu 100% und welches stimmt auf gar keinen Fall?
Also jetzt auf mich zutreffen, ne?
Ja, was deine Erfahrungen sind. Also wo du als so noch der kleine Junge in Lüneburg war, wo man sich das so ausgemalt hat, wie es dann wohl sein wird.
Mhm.
Was kannst du sagen, ist zu 100% zugetroffen und worauf wartest du immer noch?
Zugetroffen, dass meisten Künstler verpeilt sind. Also sehr schlecht mit Handys und zurückschreiben und sowas. Das stimmt. Und was nicht stimmt, ist, dass Künstler arrogant oder distanziert sind. Also im Sinne von, Ich weiß nicht, wenn man den Luxus, also das ist meine Erfahrung, wenn man den Luxus hat, sich isolieren zu können außerhalb von seiner Arbeit und seinen Freunden, Familie oder whatever, dann, also ich zum Beispiel, dann mache ich das, weißt du, ich meine. Mhm. Und dann ist es keine, ich weiß nicht, ich habe letztens gewitzelt mit einem Kumpel, der hat mich zu seinem Geburtstag eingeladen. Ich meinte so, ah, wann ist nochmal dein Geburtstag? Er meinte, ja, ich habe dich eingeladen. Und ich meinte, und ich bin nicht gekommen, oder? Und er meinte, nee, warst nicht da. Und dann haben wir darüber geredet, so, weißt du, aber das ist so, ich hab's manchmal schwer, so mich dann zu zeigen, weil ich dann denke, oh, irgendwie zu Hause ist gemütlicher oder whatever. Und sowas. Ich habe den roten Faden komplett verloren.
Klischee, das sich erfüllt hat und was sich nicht erfüllt hat.
Ja, und was habe ich gesagt gerade? Nee, sorry, ich wollte nicht on the spot tun.
Nein.
Ich mein zu meinem Kumpel, genau, dass ich. Ach so, mit dem Isolieren.
Ja. Du meinst, das, was zutrifft, ist, dass Künstler verpeilt sind, das wusstest du.
Ja.
Und was stimmt nicht?
Dass Künstler arrogant sind, mhm, oder distanziert sind. Also ich glaube, dass die Distanzierung manchmal anders wahrgenommen wird, als sie ausgelebt wird. Ja.
Und dann haben wir jetzt noch zum glänzenden Schluss so eine Rubrik, wo man eine Minute über das Thema sprechen kann, was einem richtig auf dem Herzen liegt.
Mhm.
Ist jetzt unabgesprochen, aber gibt es trotzdem irgendwas, was du sagst, ey, darüber wird mir viel zu wenig gesprochen, da habe ich einen Take zu und das will ich immer anbringen.
Boah, da habe ich einen Take zu. Das ist ja wie diese New York... What's your take? Bücher. Und zwar, ich lese gerade ein Buch, das Café am Rande der Welt.
Oh nein. Ding.
So geil. Ein Kumpel hat mir vor 10 Jahren davon erzählt. So. Dann habe ich irgendwie random dran gedacht, so vor 2 Tagen, habe ich mir das Audiobuch geholt.
Aber findest du es denn gut, John Strzelecki?
Ja.
Ja?
Ja, klar. Ich liebe, also das ist so, das ist, weil das krass, so, was ist ein anderes Buch? Ding, dieser Dude, der durch die Wüste geht,
Jesus.
Alchemist.
Ja, Paulo Coelho.
Ja, yeah, boah, also so, ich kann es gar nicht beschreiben, was diese Bücher mit mir machen, so, aber es ist so eine Welt, in der ich gelebt habe, bevor ich solche Bücher gelesen habe. Und dann höre ich die Bücher und ich denke mir, wie kann das sein, dass dieser Autor vor 50 oder 30 oder 20 Jahren in der gleichen Realität, wie ich gelebt habe. Also ich habe, glaube ich, das ist von Paulo Coelho, das der Alchemisten mit 13 oder 14 oder so gehört und ich habe mich so verstanden gefühlt. Weil das ist, glaube ich, jetzt, was ich sagen will, mein Take ist so, es wird nicht genug darüber geredet, über die Magie vom
Lesen.
Vom Leben.
Vom Leben.
Weil das sind die Kernthemen, mhm, von dem Café am Rande der Welt und Alchemist. Also so, die Magie am Leben zu sein und sich damit auseinanderzusetzen, was einem glücklich macht. Weil ich finde, es wird immer gepreacht, ah ja, weißt du, werd Entrepreneur, macht Dropshipping, werd Künstler, poste so viel, werd erfolgreich, aber wer sagt, dass Erfolg Glück bringt? Also, ich habe noch nie jemanden gehört, der gesagt hat, seitdem ich erfolgreich bin, bin ich glücklich. Aber so das Glück suchen, weil das ist, finde ich, so, das ist zum Beispiel mein Luxus, würde ich sagen, dass mein Traum und was mir Spaß macht, sich damit mischt, dass ich Erfolg haben kann, mit Leuten wie dir reden kann und mit dem Uber nach Hause fahren kann, weißt du, ich meine?
Ja.
Und so ein Stuff, wo sich das trifft, aber manchmal geht man nach dem Geld oder man geht nach dem Komfort und dass man, das finde ich, sollte man mehr drüber reden, so, ey, was macht dich glücklich? Und wenn es ist, mit Pferden zu arbeiten oder zu spielen oder Ballett zu tanzen, whatever, dann mach das, weil es einfach, das Leben ist zu kurz, weißt du, ich meine?
Das Leben ist zu kurz. Ja. Ich finde auch schön, dass wir jetzt über Bücher gesprochen haben.
Du liebst Bücher, oder? Du
bist richtig auf. Ich liebe Bücher und ich war so ein bisschen enttäuscht, als du vom Café am Rande der Welt erzählt hast.
Erzähl, was ist dein Take?
Ja, das ist völlig überschätzt.
Und ich kennt ihr das?
Ja, haben alle gelesen und super gut, Einstieg, oder? In die Bücherwelt. Ja, danke.
Crazy. Ihr habt euch abgesprochen.
Nein. Aber wenn du erlaubst.
Darf ich fragen, wieso? Inhalt.
Also, ich muss jetzt alles anbringen, um nicht wahnsinnig unsympathisch zu sein.
Ja, sei unsympathisch, komm.
Ich finde, es ist pseudo-intellektuell.
Es geht nicht um den Intellekt.
Nein, nein, genau, aber es ist ein bisschen. Es spricht. Nein, lass mal. Ich bin froh, dass Menschen...
Ich laufe gleich hier raus.
Ja? Ich weiß, aber es ist doch schön, über Kunst zu diskutieren. Ich finde es schön, dass das der Einstieg, wie so ein bisschen Harry Potter für ein bisschen Ältere, der Einstieg in die Literatur ist, in die Belletristik ist. Aber in dem Segment gibt es so viel bessere Literatur.
Aber es gibt nichts Besseres. Also es gibt ja auch, genau wie Leute Lieblingskünstler haben, du kannst ja keinen Lieblingskünstler nebeneinander halten, weißt du?
Genau, ich finde die Sprache schrecklich.
Interesting.
Also das
Deutsch?
Ja,
ist Deutsch.
Ja, nee, es ist Englisch. John Strzelecki ist ein Ami und es wurde ins Deutsche übersetzt.
Ja, ja, ja.
Also ein Relativsatz wäre mal schön.
Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, was es ist.
Aber ich würde jetzt, wenn wir fertig sind, dann würde ich dir eine Liste von 10 Büchern schreiben, die in dieselbe Richtung gehen, die besser sind.
Hallo.
Es war so schön bis jetzt, ne?
Ja, war so schön,
was ich gesagt habe.
Nein.
Tolles Buch. Hauptsache, man liest. Es ist eine Welt, die sollte sich jedem offenbaren, weil es eine magische Welt ist.
Es ist eine magische. Und ich muss nochmal sagen, ohne das jetzt zu einem offiziellen Roast zu machen, ich würde sagen, egal welche Bücher, egal wer es geschrieben hat, egal wie komisch die geschrieben sind, wie du die wahrnimmst, ist komplett abhängig von wo du in deinem Leben stehst und wie tief du überhaupt in diese Ebenen dich herein gelebt hast. Weil ich glaube, in solchen Büchern, die kannst du ihn nicht erlesen. Ich glaube viel, deshalb ich kann es auch nicht mit intellektuellen Menschen generell, weil ich finde immer Intellekt zum Beispiel, finde ich so schwierig, weil das ist so, basiert auf so vielen Sachen, die du dir so durch Bücher und Lernen und Struktur aufbauen kannst. Und ich habe meine magischen Erfahrungen oder Verbindungen gehabt mit Menschen, die viel mehr, sag ich mal, Erfahrungswert im Sinne von, was sie erlebt haben, was sie in sich gespürt haben. So, weißt du, ich meine, ich weiß nicht, wie tief du dich mit Meditation oder sowas auseinandergesetzt oder mal gemacht hast. Ja. Aber da gibt es nämlich auch immer so gesplittete Wege, wo Leute sagen, weil es ist Müll, weil du setzt dich für 5 Minuten hin und machst nichts. Und das Ziel ist nicht zu denken, was ja keinen Sinn ergibt. Es macht dir kein Geld, es bringt dir nichts. Aber im besten Fall bringst du dir Ruhe und Verbindung mit dir selbst. Und das kannst du nicht erkaufen. Und das ist für mich die Message von den Büchern, das sind heilige Bücher.
Nein,
für mich,
und du hast vollkommen recht. Kunst ist subjektiv. Und wenn du daraus das ziehst, bin ich ein absoluter Banause, wenn ich dich dafür bekehren will. Ja. Deshalb würde ich sagen, lest die Bücher und vor allen Dingen hört die Musik von diesem jungen Mann hier. Es war ein schönes Interview. Hat mir viel Spaß gemacht. Danke dir.
Auch.
Der Energy Star Talk. Einer von vielen Energy Original Podcasts. Noch mehr Infos findet ihr auf energy.de.